über Krankheiten und über den physischen Bereich. Und er tut, was nur Gott kann. Erstaunlich. Und wir sollen den Text lesen und denken, dass Jesus Gott ist. Das haben wir ganz am Anfang des Evangeliums gesehen und gelehrt, dass Jesus Gott ist, dass er als Messias kommt und dass der Messias Gott selbst ist. Und dann sehen wir hier, dass Markus uns zeigen möchte, dass Jesus alle Autorität hat, dass Jesus alle Kraft hat, die nur Gott gehören. Hier sind aber vielleicht ein paar Randnotizen mit dem Text. Zuerst, Jesus hat gedient, sogar wenn er müde ist. Es gibt einen Punkt zu dieser Predigt und dieser Punkt ist nicht der. Es gibt einen großen Punkt zu diesem Text, aber als kleine Randnotiz möchte ich auch hier erklären, dass sogar nach dem Gottesdienst, nach dem Dienst, der Jesus in der Gemeinde oder in der Synagoge gehabt hat, als er Hunger hat, als er müde war, hat er nicht gesagt, oh, es tut mir leid, dass die Mutter von Simon krank ist, aber ich bin schon fertig. Ich habe schon meine Stunde investiert. Morgen werden wir anfangen, wieder zu arbeiten, wieder zu dienen. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Zeit war er in seiner Menschlichkeit, war Jesus auch müde und hat Hunger gehabt, aber jetzt geht er weiter in Dienst. Und ich erinnere mich an Kolosser 1, 24. Einen Text, den ich hier gepredigt habe, glaube ich. Paulus hat geschrieben in Kolosser 1, 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleiden. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnisse des Christus aussteht, um seines Leibens willen, welche die Gemeinde ist. Und diese Einsicht sehen wir auch in Jesus. Nicht, dass dieser Punkt der große Punkt des Texts ist, aber wir sehen, dass sogar wenn Jesus müde war, nach der Arbeit hat er immer Interesse gehabt zu dienen. Und so sollen wir auch so eine Einsicht haben, dass wir, sogar wenn wir müde sind, dass wir weiter im Dienst gehen möchten. Als Brandnotiz 2 von diesem Teil des Texts. Petrus war verheiratet. Oft denken wir an die Jünger. Und wir denken, die waren jung, die waren ledig, sie haben alle Gelegenheiten der Welt gehabt, zu dienen. Aber was wir hier gelesen haben, und ich verstehe auch, dass Markus arbeitet sehr schnell durch diese Sachen, aber was wir hier gerade gelesen haben, Simons in Vers 30, Schwiegermutter. Wenn man eine Schwiegermutter hat, das bedeutet, dass er verheiratet ist, natürlich. Aber es ist so einfach, durch diese Details so schnell zu arbeiten und nicht daran zu denken, dass es auch passiert hat mit den Jüngern oder Aposteln, dass sie auch verheiratet waren. Was auch zu uns vielleicht hilfreich ist und zum Vorteil ist. Und wir glauben hier bei der Eckstein-Gemeinde, dass das Single-Sein eine Gelegenheit ist, dem Herrn zu dienen. Das haben wir gehört von Marco, als er ein paar gute, super gute Predigten gepredigt hat. Das glauben wir und wir sagen nicht, dass das Single-Sein zum Nachteil ist. Es kann zum Vorteil sein. Aber wir sagen auch nicht hier in der Eckstein-Gemeinde, dass verheiratet zu sein ist zum Nachteil. Ganz kurz, und wie ich gesagt habe, dieser kleine Punkt ist nicht der größte Punkt von diesem Text. Aber wir sollen hier sehen und erkennen, dass Petrus Simon auch verheiratet war und dass er auch viele Gelegenheiten gehabt hat, durch sein Leben zu dienen. Wir sollen aber nicht denken, dass die Ehe nimmt die Gelegenheit weg, dem Herrn zu dienen. Petrus war verheiratet und hat einen großen Dienst gehabt. Okay, ein paar Randnotizen. Zurück zum Text in Markus 1, ab Vers 32, als wir durch diesen Text arbeiten. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachen sie alle Kranken und Besessenen zu ihm, das heißt zu Jesus. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Zuerst in diesen Versen, in Vers 32, als es aber Abend geworden war. Warum haben sie so lange gewartet? Nachmittags hat Jesus die Mutter von Simon geheilt und alle anderen in der Stadt haben gewartet bis zum Abend, aber es war Sabbat. Und wir müssen auch verstehen damals, dass es nicht erlaubt war, am Sabbat, am Samstag zu arbeiten. Und sie haben auch damals gedacht, wenn eine Person den Nächsten trägt, das war auch Arbeit und es war nicht erlaubt. Und ich kann, Markus hat das nicht aufgeschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass viele hier in diesem Dorf haben gesprochen. Hast du gehört? Hast du gesehen? Die Mutti von Simon, sie war sehr krank. Sie lag auf dem Boden. Jesus ist gekommen und jetzt sie dient. Es ist nicht nur, dass sie einen Prozess gehabt hat, durch ein paar Tagen, wo sie immer wieder besser war. Plötzlich war sie auch bereit zu dienen. Und sie haben geredet und durch den Dorf, durch die Stadt haben alle gehört, was Jesus getan hat. Und damals, wie ich gesagt habe, wenn sie keine Medizin gehabt hat, ich kann mir vorstellen auch, dass viele, das sagt der Text auch, dass viele in dieser Umgebung krank waren. Und alle haben gewartet, bis zum die Sonne unterging. Und ich kann mir vorstellen, gestern waren wir in, ja, zurück für das EBTC, ich war am Flughafen und wir haben einen Blick von der Sonne gehabt. Und wir haben, Nate und ich, wir haben die Sonne gesehen, bis zum sie untergegangen ist. Und es gab einen kleinen Teil der Sonne übrig am Ende. Und es war klar und die Sonne ist so gelb. Und dann ist die Gelb plötzlich weg. Und ich kann mir vorstellen, dass alle haben gesagt, jetzt zum Jesus. Und sie haben alle gebracht, ob sie Krankheiten gehabt haben, ob sie besessen waren, was wir auch nicht so oft erfahren hier heute. Aber Marco hat ein bisschen darüber gesprochen letztes Mal. Sie haben alle genommen und sie sind zum Jesus gerannt. Und sie haben gesagt, hier, hilf uns bitte, wir brauchen Hilfe. Und was hat Jesus hier getan? Er hat gesagt, Entschuldigung, bin müde. Ich habe heute Morgen gearbeitet, ich habe heute Nachmittag gedient. Ich kann nicht mehr machen, morgen fangen wir an. Oder vielleicht nächste Woche können wir irgendwie einen Termin vereinbaren. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat oder gemacht hat. Laut dem Text, was Markus aufgeschrieben für uns hat, ist, dass Jesus viele heilt. Und er in Vers 34, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden. In diesem Text hat Jesus gezeigt, dass er eine besondere Autorität hat, dass er Krankheiten heilen kann, dass er Dämonen austreiben kann. Er hat eine besondere Autorität, er hat eine besondere Kraft. Und wir sollen den Text lesen und erkennen und glauben, dass Jesus Gott ist. Er hat eine bestimmte Fähigkeit zu tun, nur was Gott tun kann. Deshalb würde ich sagen, in der Predigt heute, dass wir überzeugt sein müssen, dass Jesus göttliche Kraft über Krankheiten hat. Wir sollen glauben, wir müssen glauben, wenn wir den Text verstehen und lesen, dass Jesus diese besondere Kraft und Autorität hat, Krankheiten wegzunehmen. Wir müssen glauben, dass Jesus einzigartig ist, dass er Gott ist. Was auch wunderbar klingt, aber wir verstehen auch, dass wir in einer Welt wohnen, wo wir viele Krankheiten haben. Wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, wir alle sagen können oder wir erinnern uns, wenn wir so eine Grippe oder Krankheit oder Infektion gehabt haben, wo wir uns nicht bewegen könnten, wo wir viel Schmerzen gehabt haben und wir fragen uns, warum ist es so? Warum haben wir so viele Krankheiten hier in dieser Welt, die sogar tödlich sind? Es gibt viele Krankheiten in dieser Welt. Warum heilt Jesus nicht alle in diesem Moment? Wenn wir sagen und lehren von der Bibel, wenn wir sehen hier im Text, dass Jesus Gott ist, dass er fähig ist, alle Krankheiten wegzunehmen, warum lässt er so viele Krankheiten in dieser Welt? Seit dem Sündenfall, Krankheiten sind einfach grausam. Sie sind nicht angenehm, sie sind nach unserer Meinung nicht hilfreich. Sie bringen nichts und es gibt, wie ich gesagt habe, Krankheiten, die so schwer sind, dass sogar heute wir keine Lösung für die haben. Wir alle kennen Leute, entweder allgemein, die wir vielleicht nur ein bisschen kennen, oder einige Personen, die ganz nah dran im Leben waren, sogar Familienmitglieder, die von Krebs gestorben ist oder sind. Warum ist es so, wenn wir glauben, dass Jesus Gott ist, wenn wir glauben, dass er alle Krankheiten wegnehmen kann, warum macht er das nicht? Wir lesen, oder wir haben gehört auch, dass im Leben es gibt nur zwei Sachen, die unbedingt sicher sind: Steuer und Tod. Und seit 1. Mose 3 haben wir so ein Problem mit dem Tod gehabt. In 1. Mose 2, 16, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Und Gott hat gesagt, ganz klar und deutlich, was auch für uns aufgeschrieben steht: Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und seit diesem Punkt in 1. Mose 3, wo Adam und Eva gegessen haben, haben wir immer etwas zu tun, oder wir müssen gegen den Tod kämpfen. Und in Hebräerbrief 9, 27 lesen wir: Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Und viele möchten Heiligung. Wir haben aber keine Verheißung in der Schrift, dass dieses Heiligung oder dass die Gabe zu heilen ist in diesem Leben kommen wird. Aber dann lesen wir nicht nur in Markus, dann lesen wir weiter in der Schrift. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Apostelgeschichte. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte und wir sehen auch, dass nicht nur Jesus geheilt hat, aber dass andere Menschen in der Bibel, andere Männer, haben auch geheilt. In Apostelgeschichte, wir können da blättern. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, Apostelgeschichte 3 aufzuschlagen. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Apostelgeschichte 3, 6. Wir sehen, dass Petrus auch die Gabe gehabt hat, zu heilen. Apostelgeschichte 3, 6. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurde sogleich seine Füße und seine Knochen fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in dem Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Petrus hat einen Gelähmten geheilt. Oder lesen wir weiter in Apostelgeschichte 19. Nur ein paar Seiten weiter in der Bibel, Apostelgeschichte 19. Wir sehen auch, dass Paulus Menschen geheilt hat. Wir sehen, dass Paulus auch diese Gabe gehabt hat, zu heilen. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtüchter oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausführen. Es war erstaunlich, was durch Petrus passiert ist. Es war erstaunlich, was durch Paulus geschehen ist. Sogar diese einfach ein Taschentuch zu sagen, war genug, Menschen zu heilen. Aber warum dann haben wir so viele Krankheiten heute? Warum nimmt Jesus alle unsere Krankheiten nicht weg? Oder warum haben wir immer noch keine Taschentücher von Petrus und Paulus, damit wir durch die Gemeinde gehen könnten, damit wir bei euch zu Hause besuchen könnten oder dass wir in die Krankenhäuser gehen können und alle heilen? Was wir in der Schrift sehen, ist, dass diese Gabe zu heilen von Jesus selbst, weil er die Kraft gehabt hat, oder durch Petrus oder durch Paulus, diese Gabe war nur gegeben, zu bestätigen, was wir hier in der Schrift aufgeschrieben haben. Das Ziel der Gabe im Neuen Testament, dieser Gabe zu heilen, war nicht, dass alle Krankheiten der Welt weggenommen werden oder sind. Ziel ist es, dass wir das Wort haben hier in der Bibel und dass dieses Wort bestätigt ist. Und durch diese Wunder, die Petrus und Paulus getan haben, haben wir ein Wort, das fest ist, ein Wort, das bestätigt ist, ein Wort, das wir vertrauen dürfen und können. Und das sehen wir auch sogar in der Bibel. Nach der Zeit der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass diese Gabe zu heilen weggeht. Wir können durch die Bibel lesen, besonders wenn wir die Chronologie der Bibel verstehen, ein bisschen später in der Zeit des Neuen Testamentes, dann sehen wir auch, dass diese Gabe nicht geübt war oder nicht mehr da war. Versteht ihr auch, dass Paulus selbst krank war? Wir sind in Apostelgeschichte. Lasst uns ein paar Seiten blättern zu Galater. In Galater 4, 13, wir sehen, dass Paulus selbst krank war. In Galater 4, 13 hat er geschrieben, ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches, das heißt eine Krankheit, zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Oh, was haben wir hier gerade gelesen? Paulus war fähig zu heilen. Sogar Taschentücher von ihm waren fähig, anderen zu heilen. Aber hier im Galaterbrief lesen wir, dass er krank war. Wie kann es sein? Oder wir lesen auch in Philipper 2, 25, dass ein Mann, ein Diener, der Epaphroditus heißt, er war auch krank. In Philipper 2, 25, doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht ein Betrübnis um die anderen hätte. Er war todkrank. Aber Paulus hat nicht geschrieben, dann habe ich einfach ein paar Taschentücher ihm geschickt. Er hat nicht geschrieben, ja, ich habe nur meine Hände auf ihm gelegt und er war plötzlich besser. Das hat er nicht gesagt. Galater sehen wir, dass sogar die Apostel oder Paulus als Apostel krank war. Wir sehen, ein Mitdiener, ein Mitstreiter auch todkrank war. Oder lesen wir weiter in 1. Timotheus 5, 23. Ich werde ein paar Bibelstellen jetzt vorlesen, es ist nicht nötig, da zu blättern. Aber ihr könnt auch aufschreiben in den Notizen 1. Timotheus 5, 23. 1. Timotheus 5, 23. Paulus hat zu Timotheus geschrieben, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Paulus hat nicht geschrieben, lasst uns einfach zusammentreffen oder lass mich eine zu dir schicken, der heilen kann. Er hat gesagt, trink ein bisschen Wein, damit ein bisschen Medizin, damit dir besser geht's. Oder auch in 2. Timotheus 4,20 gab es einen Mann, der heißt Trophimus, und er war auch krank. 1. Timotheus 4,20, Erastus bleibt in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück. Warum hat Paulus auch einen Mann da gelassen, wenn es vielleicht möglich war, dass Paulus einfach ihn heilt? Weil diese Gabe durch das Neue Testament weggeht. Und wir sollen nicht denken, sogar wenn wir lesen, dass Jesus die Kraft hat, sogar wenn wir glauben, dass Jesus die Kraft hat über Krankheiten, er hat die Kraft, Jesus hat die Kraft, alle Krankheiten wegzunehmen, sollen wir nicht denken und glauben, dass wir jetzt in dieser Zeit diese Gabe haben. Gott wird alle Krankheiten heilen, aber später, nicht jetzt in diesem Moment. In 1. Korinther 5,20 lesen wir, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Mensch kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Natürlich wird Jesus alle Krankheiten wegnehmen. Aber das bedeutet nicht heute, aber später in der Auferstehung. Und wir lesen weiter in 1. Korinther 15, ab Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Und es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und Krankheiten, die wir jetzt haben, und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und wir haben so eine große Hoffnung, dass eines Tages alle Krankheiten, die wir erfahren, weggehen werden. Aber das passiert nicht in diesem Leben, sondern in dem nächsten Leben. Und in dieser Zeit hat Gott eine andere Priorität. Und ich habe diese Idee nicht gedacht selbst, sondern sehen wir diese Idee im Text heute. Von Markus 1, in Vers 35, weiter im Text. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort. Und es folgte ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und ich kann mir auch vorstellen, nach dem Tag sind alle in der Umgebung bereit, Zeit mit Jesus zu verbringen, damit er alle diese Krankheiten wegnimmt. Und schau mal hier in Vers 38, was Jesus gesagt hat. Was für Ideen, was für Prioritäten Jesus gehabt hat. In Vers 38. Und er spricht zu ihnen, nachdem er Zeit im Gebet verbracht hat, er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort. Und was Wort kommt am nächsten hier in der Schlag der Übersetzung? Nicht, dass ich anderen heilen kann. Es steht geschrieben, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen und in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Jesus hat Zeit im Gebet gebracht. Er hat eine große Entscheidung zu treffen und er dient hier als Vorbild, indem er Abhängigkeit von Gott zeigt. Und das brauchen wir auch, nicht als Hauptpunkt der Predigt, sondern als auch Randnotiz, dass wir auch wenn wir große Entscheidungen treffen müssen, dann brauchen wir auch Zeit mit Gott im Gebet. Dann müssen wir auch beten. Das ist, was Jesus getan hat. Und was für eine große Entscheidung hat er gehabt, hat Jesus gehabt in diesem Text? Es könnte sein, dass in diesem Punkt, besonders hier in Markus, dass so viele zu Jesus kommen möchten, nur damit sie geheilt werden. Nicht, dass die das Evangelium hören. Wir lesen nicht hier, dass die, die geheilt sind, dass sie geglaubt haben oder dass sie Jesus gefolgt haben. Wir lesen einfach, dass viele suchen nach Jesus. Sie möchten Jesus finden in dieser Zeit, in diesem Moment. Und Jesus spricht zu ihnen und er hat gesagt, ich habe Zeit mit meinem Vater verbracht. Ich verstehe, was für eine Priorität ich habe. Meine Priorität, Jesus gesagt hat, oder hier, was wir sehen, seine Priorität ist nicht, dass er alle Krankheiten wegnimmt. Seine Priorität ist, dass er das Wort Gottes predigt, dass er das Evangelium verkündigt. Und das müssen wir auch glauben. Wir müssen überzeugt sein, dass die Errettung, die wir hoffen oder die wir haben möchten, nur durch das gepredigte Wort kommt. Es ist nicht der Fall, dass wir Markus 1, Verse 29 bis 34 lesen und jetzt denken wir, wie sollen wir das Wort Gottes anwenden? Lasst uns für diese besondere Gabe beten. Lasst uns hoffen und beten, dass Gott einer in dieser Gemeinde die Gabe gibt, einer in dieser Gemeinde die Gabe gibt, zu heilen. Jesus hier hat gesagt, das ist nicht die Priorität. Es ist nicht die Arbeit, es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde oder der Gemeinden in Deutschland, alle Krankheiten wegzunehmen, sondern es ist die Priorität, ist es, das Wort Gottes zu verkündigen, das Wort Gottes zu predigen, dass wir auch diese frohe Botschaft, die wir in Markus Evangelium gesehen haben, dass wir diese frohe Botschaft verkündigen und sagen nicht, dass Jesus uns hier in dieser Welt heilen möchte. Sogar wenn ich, und ich verstehe, wie schön es wäre, wenn alle unsere Krankheiten weggenommen werden. Aber es wird nicht in dieser Weise passieren. Aber die Hoffnung, die wir haben, ist das Evangelium, dass Jesus alle unsere Sünde wegnimmt, damit wir eines Tages, wie wir von 1. Korinther 15 gelesen haben, damit eines Tages wir nicht hier auf der Erde leben, sondern im Himmel mit Gott. Und dann werden wir keine Krankheiten haben, dann werden wir nicht mit Sünde kämpfen. Und die Priorität ist immer, das Wort Gottes, das Evangelium zu verkündigen, nicht zu heilen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht füreinander beten. Natürlich werden wir füreinander beten. Wenn wir Jakobus 5 lesen, sollen wir auch, wenn wir krank sind, zu den Ältesten gehen und wir werden beten. Und wir vertrauen auch, dass Gott immer noch fähig ist, uns zu heilen. Aber die Verheißung, die Gott uns gibt, ist nicht, dass er alle Krankheiten wegnehmen wird hier auf der Erde, als wir hier leben in dieser Welt, sondern dass in der nächsten Welt, im Himmel, dass Gott alle Krankheiten wegnehmen wird. In Lukas 4 sehen wir auch einen Text, der ähnlich ist. Oder wir sehen, was hier passiert hat, auch in Lukas 4. Und Jesus hat etwas sehr Hilfreiches gesagt, das Lukas für uns aufgeschrieben hat. Lukas 4, 42. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort. Es ist Jesus, was auch hier in Markus 1 passiert hat. Und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Vers 43. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium von Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Jesus ist zur Welt gekommen, um Menschen zu retten. Das werden wir auch in Markus 10, 45 eines Tages sehen. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das Ziel hat auch Paulus mitgeteilt. In 2. Timotheus 4,1 hat er zu Timotheus geschrieben: Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinungen und seines Reiches willen. Und hier kommen die Anweisungen, die Paulus zu Timotheus gegeben hat. Er hat nicht gesagt: Geh hin in die Welt und heil alle, die Krankheiten haben. Er hat gesagt, er hat geschrieben zu Timotheus: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführen, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das Ziel haben wir alle in der Gemeinde, das Wort zu predigen. Wir haben auch ein paar Mal mit mir in den Predigten Kolosser 1,28 angeschaut. Ihn verkündigen wir, Jesus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ziel ist es nicht in der Gemeinde, dass wir alle Krankheiten wegnehmen. Ziel ist es in der Gemeinde, dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darstellen. Das möchten wir machen. Das möchten wir. Wir möchten fähig sein, diese Aufgabe zu erledigen in der Gemeinde. Und jetzt möchte ich eine persönliche Frage stellen. Ich verstehe, wie ich gesagt habe, dass es wichtig ist, dass wir füreinander beten und für andere beten, wenn sie krank sind, wenn wir verschiedene Krankheiten haben. Aber wie tief und wie oft beten wir für Gelegenheiten, das Wort zu verkündigen? Wenn wir verstehen, dass Sünde die größte Krankheit des Lebens ist und dass Jesus die einzige Retter ist, beten wir tief und lang und breit für Gelegenheiten, das Wort zu verkündigen, das Wort weiterzugeben, damit wir einen Lehrdienst haben in der Gemeinde, damit wir fähig sein und in der Lage sind, das Wort weiterzugeben. Es ist ein Ziel für die Gemeinde. Es ist auch ein Ziel für Familien. In Epheser 5, 25, Paulus hat geschrieben: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im der Gabe zu heilen. Steht nicht geschrieben. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das soll das Ziel sein, alle Männer in der Gemeinde. Das soll auch unser Ziel hier in der Gemeinde sein, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und hier ist die Priorität, die wir auch haben in der Welt. Natürlich möchten wir, dass die Kinder, die in anderen Ländern wohnen, dass sie nicht leiden müssen. Natürlich sind wir barmherzig. Natürlich haben wir Mitgefühl für die, die schwere Krankheiten haben. Aber das größte Ziel des Lebens ist nicht, dass wir beten, dass alle Heil bekommen. Das größte Ziel im Leben ist, dass Menschen errettet sind. Weil Jesus hat auch gesagt in Matthäus 16, 26, dann was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was gut wäre es, wenn wir als eine kleine Gemeinde in Berlin alle Krankheiten wegnehmen könnten, aber dass niemand zum Glauben kommt? Jesus hat gesagt, viel besser wäre es, wenn wir alle leiden unter Krankheiten, aber dass viele zum Glauben kommen, um Jesus und Gott zu verherrlichen. Heute Morgen haben wir gesehen, dass Jesus göttliche Kraft hat und wir glauben, dass er heilen kann. Wir glauben aber auch, dass er heute nicht in dieser Weise heiligt, die wir gerade gesehen haben, aber dass er die größte Krankheit des Lebens heilt. indem er uns ein neues Herz gibt, indem er uns zu Buße führt, indem er uns Glauben gibt, indem er uns zu Kinder Gottes macht. Lasst uns ihn anbeten. Ich bete, himmlischer Vater, wir möchten verstehen, besonders als wir durch Markus arbeiten und wir sehen, dass Jesus nicht nur einmal geheiligt hat, aber wir sehen viele Wunder im Evangelium von Jesus. Und jedes Mal möchten wir richtig verstehen, Herr, hilf uns von diesem Text zu verstehen, wie groß die Priorität ist, das Wort weiterzugeben. Herr, das bedeutet nicht, dass wir keine Mitgefühl haben für die, die leiden, Herr. Das bedeutet nicht, dass wir hart sind oder dass wir unbarmherzig oder ungnädig sind, aber Herr, wir möchten Jesus ähnlich sein. Deswegen, wir beten um Gelegenheiten, im Wort zu wachsen. Hilf uns, Herr, das Evangelium gut zu kennen. Herr, hilf uns, dein Wort gut kennenzulernen, damit wir auch bereit sind, das Wort weiterzugeben, besonders für die, die leiden im Leben. Und wir verstehen, dass wir alle leiden und dass wir eine Hoffnung, eine große Hoffnung im Wort haben, dass du zur Welt gekommen bist, damit wir ewiges Leben haben können. Herr, wir möchten dir danken für dieses Geschenk. Herr, danke, dass du für uns so viele und so eine große Liebe hast, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Amen.